Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage hat grundsätzlich zwei Antworten, die auf zwei verschiedenen Weltsichten aufruhen. Die eine Weltsicht ist die des Naturalismus. Der Sinn des Lebens ist da ganz innerweltlich. Alles findet hier statt und auch wenn vielleicht hier und da eine vage Gottesvorstellung diesen Naturalismus zu durchbrechen scheint, ist es doch im Grunde so, dass Ende und Anfang aller Dinge hier in dieser Welt liegen. Deswegen ist der Naturalismus, selbst wenn er sich im Kleide eines vornehmen Deismus darstellt, im Grunde genommen atheistisch. Gott hat dabei nichts zu suchen, vielleicht als eine freundliche Dekoration unseres Lebens, vielleicht als ein Mittel, dieses Leben in schwierigen Momenten etwas einfacher zu machen und uns zu beruhigen und zu trösten, aber im Grunde hat er darin keinen Platz. Jeder Naturalismus endet im Atheismus. Ebenso ist diese naturalistische Weltsicht ganz grundsätzlich egoistisch. Wir, wenn vom Naturalismus überkommen, die Welt sehen, dann beziehen wir sie auf den kleinen Gott dieser Welt, wie Mephistopheles sich im Faust ausdrückt. Auf den, der auf dem selbstgemachten Thron sitzt und alles, was geschieht, auf sich selbst bezieht. Es mag auch hier dieser Egoismus manchmal die Form eines Familienegoismus annehmen, aber im Letzten ist das Ich und das eigene Ich dabei das Zentrum aller Dinge. Deswegen zeichnet sich am Ende dieser Naturalismus auch durch eine grundsätzliche Bequemlichkeit aus. Man versucht, sich das Leben so leicht wie möglich zu machen. Man bringt vielleicht Opfer, Opfer im Sport, Opfer im Beruf, Opfer, um irgendeinen Erfolg oder Reichtum zu ernten, aber auch diese Opfer dienen der eigenen Bequemlichkeit, der Bequemlichkeit der Familie oder vielleicht einer größeren Gruppe, aber es geht nie weiter hinaus. Dieser Hedonismus, dieses Vergnügungssüchtige, immer auf das Bequemere hinzugehen, macht es möglich, dass angesichts von Hunderttausenden von Kriegsopfertoten eine Eurovisionssendung und ein Contest wichtiger genommen werden in den Nachrichten als das Schreckliche, was in den Nachbarländern vor sich geht. Dieser Weltsicht, die uns antwortet, dass alles Wichtige hier ist und dass darüber hinaus nichts geschieht, der im Grunde genommen weder den Sohn noch den Vater kennt, dieser Weltsicht und dieser Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, ist eine grundsätzlich andere Sicht entgegengesetzt, nämlich die übernatürliche Sicht der Welt. Die übernatürliche Sicht, die weiß, dass dieses Weltbild unzureichend ist, weil diese Welt kein nach oben geschlossenes, mit einem Deckel dicht versehenes Gefäß ist, sondern ein Gefäß, das nach oben offen ist und in dem alles Gute, alles Schöne und alles Wirkliche von oben kommt. Die übernatürliche Weltsicht gibt ganz andere Antworten, denn sie kennt den Vater und den Sohn. Diese übernatürliche Weltsicht ist zunächst einmal auf Gott offen. Gott ist in ihr nicht nur irgendeine fromme Dekoration, sondern Ziel und Ende unseres Lebens. Gott, seine Gebote, seine Offenbarung, seine Gesetze, seine Liturgie bestimmen das Leben und geben ihm eine sinnvolle Richtung. Deswegen ist derjenige, der die Gnade hat, zu dieser übernatürlichen Weltsicht gekommen zu sein, auch, wie wir heute in der Lesung gehört haben, grundsätzlich dienstbereit. Zunächst weiß er, dass sein Leben nichts anderes sein kann und sein will als ein Dienst an Gott. Und gerade denjenigen gegenüber, die uns nicht sympathisch sind, kommt aus dieser Grundüberzeugung. Wir sind, wenn wir diese Weltsicht haben, bereit zu dienen, ohne zu murren. Wir sind nicht kleinlich, wir berechnen nicht, wir sagen nicht, es geht bis hierhin und dann kann ich nicht mehr, sondern wir geben uns ganz weg. Wir sind, wie es in der Heiligen Schrift heißt, bereit, alle aufzunehmen, ohne zu murren und jedem zu dienen, weil Gott uns gedient hat. Deswegen ist in dieser Weltsicht auch nicht die Bequemlichkeit das letzte Ziel, nicht ein oberflächlicher Hedonismus, sondern die Tatsache, dass wir uns anderen selbstlos schenken. Natürlich dürfen wir auch als Christen eine gewisse materielle Sicherheit für uns und die unseren suchen. Natürlich ist auch bei uns Erfolg und Erholung nicht verboten. Wir sind nicht Christen mit zusammengebissenen Zähnen, aber wir wissen, all diese Dinge können geopfert werden und müssen geopfert werden, wenn es um ein höheres Gut geht. Die Opferbereitschaft, die Tatsache, dass wir erwarten, als Christen widersprochen zu werden, verfolgt zu werden und dass wir bereit sind, im Moment der Gefahr uns verfolgen zu lassen, das zeigt, dass wir versuchen, den Egoismus zu überwinden und uns Christus, dem Vater und den anderen ganz zu schenken. Und wenn wir das tun, dann wird sich unser Herz öffnen, alles Kleinliche, Berechnende wird daraus entschwinden und wir werden bereit sein, auch mehr zu tun, als von uns verlangt ist. Der Herr hat sich ganz gegeben, bis auf den letzten Blutstropfen. Wie können wir, wenn wir uns Christen nennen wollen, weniger tun wollen als er? Vielleicht ist unsere Schwäche oft in unserem Weg und unser eigener Egoismus hindert uns daran, uns ganz zu geben, ohne zu murren. Aber das Ziel ist ein großes. Das Ziel ist, wie Christus zu leben, ganz auf den Vater ausgerichtet und ohne einen Augenblick an sich selbst zu denken. Wir alle, und das ist klar, denn wir leben in dieser Welt, sind vom Naturalismus bedroht. Wir mögen auch ganz wunderbare Ziele und Vorstellungen haben. Wir haben von Gott jeder eine eigene Berufung erhalten als zukünftige Eltern, als Gründer einer Familie, als Priester, als Ordensleute und wir wissen um unser großes Ideal. Aber der Naturalismus der Zeit nagt an uns. Deswegen rufen uns heute die Heiligen Schriften auf, etwas dagegen zu tun. Versuchen wir jeden Tag mehr dienstbereit zu sein, uns ganz zu geben, denen, die wir lieben und auch denen, die wir nicht lieben und die uns nicht lieben. Versuchen wir, wie es in der Heiligen Schrift heißt, mit Gott unsere Pflicht zu tun. Suchen wir nicht große Dinge, sondern unsere tägliche Pflicht in der Arbeit, im Studium, da, wo Gott uns hingestellt hat, ganz zu tun, ohne Zögern, ohne zu murren, das tötet in uns den Geist jedes Naturalismus. Dann machen wir Gott wirklich zum Maßstab unseres Lebens. Fragen wir immer dann, wenn eine wichtige Entscheidung kommt, was will Gott? Und beten wir zum Heiligen Geist, den wir in diesen Tagen erwarten, dass er uns erleuchtet, dass er uns die Kraft gibt, uns von allem atheistischen Naturalismus, der nur zum Egoismus führt, zu lösen. Werden wir uns darüber im Klaren, dass nur der Geist Gottes uns den Vater und den Sohn kennenlassen kann und dass dieser Maßstab alles öffnet, nicht nur diese Welt, die schon nach oben geöffnet ist, sondern auch unsere Herzen. Der Maßstab des Evangeliums, der Maßstab der Gebote, der Maßstab der Lehre der Kirche, das ist der sichere Weg, nicht naturalistisch, sondern übernatürlich zu denken. Dann werden wir vielleicht aus Schwäche und aus Kleinlichkeit noch manchmal murren und klagen. Wer kennt das nicht von sich selbst? Manchmal meint man, es sei zu viel. Aber wir werden, weil wir mutig sind und weil der Geist Gottes uns geschenkt ist und weil wir den Vater und den Sohn vor Augen haben, weitergehen. Immer weiter. Und das, was oben schon für uns bereitet ist, wird nicht nur in der heiligen Liturgie der Kirche, sondern auch an jedem Tag in unserem Leben in unser Herz herabsteigen und uns die Kraft geben, weiterzusehen und größer zu denken als der enge Naturalismus unserer Zeit. Und dann können wir auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, die richtige Antwort geben. Der Sinn des Lebens ist nicht hier. Der Sinn des Lebens ist viel größer. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Gott wartet mit weit ausgebreiteten Armen in seinem Sohn Jesus Christus auf uns, der uns in sein Herz einschließen will. Geben wir uns ganz. Der Sinn des Lebens ist nicht die Welt. Der Sinn des Lebens ist nicht der Mensch. Der Sinn des Lebens ist Gott. Und Gott wartet auf uns, damit er uns für ewig diesen Sinn zeigen und offenbaren kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.